Dann wollen wir nochmal Johannes 21 aufschlagen und zwar weiterlesen die Verse 15 bis 17. Als sie nun gefrühstückt hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon Jona, liebst du mich mehr als die anderen? Er sagte zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sagte zu ihm: Weide meine Lämmer. Dann sagte er zum zweiten Mal zu ihm: Simon Jona, liebst du mich? Er sagte zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sagte zu ihm: Weide meine Schafe. Er sagte zum dritten Mal zu ihm: Simon Jona, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sagte zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine Schafe. Das Thema heute Abend habe ich überschrieben mit den Worten: Liebst du Jesus? Und als erstes wollen wir uns mal mit der Frage, die wo Jesus hier Petrus stellt, mal sich beschäftigen. Er fragt ihn hier, in Vers 15 lesen wir das: Simon Jona, liebst du mich mehr als die anderen? Hier spricht Jesus Petrus mit seinem alten Namen an. Er sagt nicht Petrus, sondern Simon Jona. Und nicht nur Simon, sondern auch den Namen von seinem Vater. Das heißt, ganz direkt, gezielt, unzweideutig. Kein Zweifel, wer da gemeint ist. Und interessant ist auch, Jesus selber hat doch Petrus diesen neuen Namen gegeben. Er hat doch ihm gesagt: Du wirst nicht mehr Simon heißen, sondern Petrus. Aber hier spricht Jesus ganz bewusst seinen alten Namen aus. Und die Frage, die wo Jesus hier stellt, die ist so sonderbar auf den ersten Moment. Hier sagt Jesus: Liebst du mich mehr als die anderen? Das ist eigentlich eine Frage, die Petrus gar nicht beantworten konnte. Nach welcher Messlatte würde er jetzt messen und sagen: Gut, ich liebe jetzt mehr Jesus wie die anderen, oder die anderen lieben doch Jesus mehr wie ich? Das ist eine Frage, die wohl eigentlich gar nicht zu beantworten ist. Und noch sonderbarer ist, dass Petrus die Frage gar nicht beantwortet. Er sagt hier: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Das ist eigentlich nicht korrekt, diese Antwort. Er müsste ja sagen: Ja, ich liebe dich mehr wie die anderen, oder nein, ich liebe dich nicht mehr wie die anderen. Aber da sagt er nur: Du weißt, dass ich dich lieb habe. Wie würde Petrus diese Frage beantworten, wenn Jesus ihm das vor der Kreuzigung stellen würde? Lasst uns mal aufschlagen, Matthäus 26, die Verse 33. Hier lesen wir: Petrus aber antwortete ihm: Wenn sie sich auch alle an dir ärgern, so werde ich mich doch niemals ärgern. Hier dieser Vergleich. Er hat sich auch wieder verglichen mit den anderen: Auch wenn die anderen nicht, aber ich werde mich nicht ärgern. In Vers 35. Petrus sagte zu ihm: Und wenn ich mit dir sterben müsste, so werde ich dich nicht verleugnen. Wenn genau in dem Moment Jesus Petrus fragen würde: Hast du mich lieber wie die anderen? Wie würde Petrus genau hier antworten? Würde er nicht genauso selbstsicher klingen, so entschlossen, von sich überzeugt, mit so einem Übermut? Natürlich, Herr, Natürlich liebe ich dich viel mehr wie die anderen. Und wenn die anderen dich gar nicht lieben, ich werde dich lieben. Und darum ist es so interessant, diese Frage von Jesus, diese Formulierung. Er hat ganz bewusst Petrus herausfordern wollen und ganz bewusst wissen wollen, wie Jesus jetzt denkt. Diese Erfahrung, die wo Petrus gemacht hat, dass er Jesus dreimal verleugnet hat, diese bittere Erfahrung, die war so notwendig, damit Petrus erkennt, wie machtlos er eigentlich ist, wie abhängig er doch von Gott ist, dass diese Selbstsicherheit, die wo er hat, dass die eigentlich nicht gut ist, dass sie ihm Schaden tut. Und die Antwort von Petrus, die zeigt doch, wie er sich verändert hat. Auf einmal vergleicht er sich nicht mit den anderen. Auf einmal ist er nicht mehr so übermütig, so von sich selbst überzeugt, sondern er wird kleinlaut und er spürt diese Abhängigkeit von Jesus. Und darum sagt er: Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jetzt wollen wir uns mal diese Situation vor Augen führen, wann Jesus Petrus diese Frage stellt. Wir haben gelesen, dass sie waren die ganze Nacht draußen, haben gefischt, die ganze Nacht, nichts gefangen, das ist deprimierend, das ist ermüdend. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie vielleicht gar nicht geschlafen haben. Und dann fangen an, die Gefühle Achterbahn zu fahren. Dann kommt auf einmal Jesus, die erkennen ihn gar nicht. Er sagt ihnen, wirft das Netz raus, dann machen sie das. Auf einmal so viele Fische, das ist, was muss sich da im Kopf alles vorgespielt haben. Und dann sagt Johannes zum Petrus, das ist der Herr. Und Petrus geht dann ans Ufer und tatsächlich, das ist Jesus. Und was für Emotionen sind hier beim Petrus. Und dann brennt da das Feuer, es ist gemütlich und sie frühstücken. Und hier in Johannes 21 lesen wir den 15. Vers. Als sie nun gefrühstückt hatten, das heißt, sie waren fertig, die waren satt. Und ich denke mal, jeder, der wo mal so eine Nachtschicht gearbeitet hat, der weiß, wenn man dann zur Ruhe kommt, dann kann man sich eigentlich nicht mehr halten. Der Körper fährt runter, man schläft ein. Und genau in dem Moment, wo Petrus runtergefahren ist, genau da fragt Jesus ihn diese Frage. Und jetzt wollen wir mal wieder vergleichen vor der Kreuzigung und nach der Kreuzigung. Matthäus 26, Vers 40, da lesen wir, als Jesus in Gethsemane die Jünger gebeten hat, mit ihm wach zu bleiben und zu beten, lesen wir in Vers 40, und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafen und sagte zu Petrus, konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Hier war das auch eine Situation, der Körper von Petrus war müde und hier hat Jesus ihn auch was gebeten. Er ist aber eingeschlafen. Die Prioritäten beim Petrus vor der Kreuzigung waren mehr auf seinen eigenen Körper, seine eigenen Bedürfnisse, auf sich selber einfach. Nach der Kreuzigung war die Priorität bei Jesus. Das war die erste Priorität und dann kam sein eigener Wille, sein eigener Körper und darum, wo er diese Antwort gibt, Jesus, da ist er hellwach, weil es für ihn so wichtig ist, auch wenn der Körper müde ist, er stellt es dir, tut diese Frage ganz bewusst hier beantworten. Jetzt wollen wir mal auf die zweite Frage von Jesus eingehen, das ist in Johannes 21, Vers 16. Dann sagte er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Jona, liebst du mich? Er sagte zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sagte zu ihm: Weide meine Schafe. Hier ändert Jesus seine Frage. Er hat gemerkt, dass Petrus sich verändert hat, dass er sich nicht mehr von sich viel hält, dass er sich nicht mehr mit anderen vergleicht. Darum fragt er nicht mehr: Liebst du mich mehr wie die anderen? Sondern er fragt ihn jetzt ganz gezielt, ganz direkt: Liebst du mich? Eine ganz persönliche Frage. Und Petrus antwortet ihm wieder: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. In Vers 17 kommt dann die dritte Frage von Jesus, die ist genauso wie die zweite auch. Da fragt auch Jesus: Simon, Jona, hast du mich lieb? Und auch bei den allen drei Fragen tut er den alten Namen verwenden. Und erst nach der dritten Frage bricht Petrus innerlich zusammen. Hier lesen wir, dass er traurig wurde. Und interessant ist, diese Antwort ist jetzt nur um ein Wort anders und trotzdem beinhaltet es so viel. Bei den ersten zwei Antworten sagt Petrus als erstes: Ja, Herr. Und bei der dritten Frage sagt er nur: Herr. Dieses Ja, das zeigt noch so ein bisschen Selbstsicherheit. Natürlich, Herr, selbstverständlich. Ja, Herr. Und bei der dritten Frage, da wird er traurig, merkt diese Abhängigkeit vor Gott und sagt: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und erst, wo Petrus so weit war, dass er sich von sich selber gelöst hat, so wie wir mal gehört haben, dieses Steuer, wo er das Steuer losgelassen hat, wo Jesus dann übernehmen konnte, erst dann, sagt Jesus in Vers 18: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Diese Veränderung bei Petrus, davor, danach, vor der Kreuzigung ein starker Mann, selbstsicher, mit großem Willen, großer Kraft. Und jetzt ein ganz kleiner Petrus. Abhängig von Jesus in allen Dingen. Wenn du dich für Jesus entschieden hast und ans Kreuz kommst, wird Jesus dir diese Sünden, deine Sünden vergeben. Und Jesus wird dich verändern. Dein ganzes Denken wird sich verändern. Dein ganzer Charakter wird sich ändern. Die Prioritäten in deinem Leben, die werden sich ändern. Dein Leben wird sich ändern. Das sehen wir auch bei Petrus hier so deutlich. Jesus hat dem Petrus gesagt: Weide meine Lämmer, und dann zweimal: Weide meine Schafe. Und zu uns hat Jesus auch so einen ähnlichen Befehl gegeben. Und zwar diesen Missionsbefehl: Geht hin in alle Welt und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Das ist auch eine Aufgabe. Aber bevor wir diese Aufgabe überhaupt tun können, müssen wir uns von sich selber lösen. Wenn wir von sich eingenommen sind, wenn wir denken, dass wir selber viel machen können, dann kann Gott uns nicht gebrauchen. Wir müssen von uns selber loswerden, müssen verstehen, dass aus eigener Kraft wir nichts tun können, dass wir Jesus in allem und überall brauchen. Und jetzt in Vers 19 erteilt Jesus dem Petrus noch eine letzte Lektion. Und zwar wollen wir das vom zweiten Teil lesen, Vers 19, zweiter Teil. Und als Jesus das gesagt hatte, sagte er zu ihm: Folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen und gesagt hatte: Herr, wer ist es, der dich verrät? Als Petrus ihn sah, sagte er zu Jesus: Herr, und was ist mit ihm? Jesus sagte zu ihm: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Ich persönlich habe zweimal so eine Erfahrung gemacht, wo ich so ähnlich wie Petrus gedacht habe. Und zwar hatte ich Aufgaben in der Gemeinde und habe auch angefangen, auf andere zu schauen. Ja, was macht der und wieso ich? Und jetzt habe ich die Aufgaben, der andere aber so. Und habe angefangen, mich zu vergleichen und auch irgendwo Gott Vorwürfe gemacht. Warum ich, warum der nicht, warum der so und warum bestrafst du vielleicht den anderen nicht? Und solche Dinge gingen in mir vor und zweimal hat dann Jesus mir gezeigt: Du hast eine Aufgabe in der Gemeinde, du hast die Aufgabe erfülle, und was die anderen anbelangt und um die anderen, da werde ich mich selber kümmern. Das gibt mir heute noch so viel Kraft, auch wenn man manche Dinge vielleicht beobachtet, wo einen beunruhigen oder vielleicht entmutigen, müssen wir doch immer wieder feststellen, dass es unabhängig von dem, wie andere reagieren, was andere machen, dass wir doch ganz alleine für uns selber verantwortlich sind. Wenn wir mal vor Gott stehen, da spielt es keine Rolle, was die Menschen um uns gemacht haben, wie sie sich verhalten haben. Das wird keine Rolle mehr spielen. Da spielt nur die Rolle: Was hast du gemacht? Und wenn Jesus uns eine Aufgabe gibt, dann wird er sie auch verlangen. Und dann werden wir auch ganz alleine dafür auch verantworten müssen. Nun, unser Thema heute: Liebst du Jesus? Wenn du es auch so wie Petrus sagen kannst: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe, dann folge ihm nach, folge Jesus nach, tu die Aufgabe, die er von dir verlangt, und schaue nicht auf andere. Diese Frage, die Jesus hier stellt: Hast du mich lieb? Die ergeht auch an alle, die wo hier an der Kanzel stehen. Aus welchem Grund machen wir das? Machen wir das aus Liebe zu Jesus? Oder geht es uns darum, dass unser Wissen vielleicht anderen zu zeigen, vielleicht geht es um unsere eigene Person? Oder ist es auch vielleicht eine gewisse Macht, die wir hier verspüren? Aus welchem Grund machen wir das? Auch hier diese Frage: Hast du mich lieb? Machen wir das, weil wir Jesus lieben? Diese Frage stellt sich auch an alle, die wo eine Aufgabe in der Gemeinde haben. Und das ist egal, welche Aufgabe das ist: Gebäude, Außenanlage, Technik, Chor, Orchester, Sonntagsschule, sonstige Aufgaben, die wo wir hier haben. Aus welchem Grund machen wir diese Aufgabe? Machen wir die nur deshalb, weil wir Jesus lieben? Diese Frage geht sogar so weit, dass man sich auch die Frage stellen muss, warum habe ich mich heute so gekleidet? Aus welchem Grund habe ich jetzt diese Kleidung angezogen? Ist es, weil ich mich selber präsentieren will? Ist es, weil ich vielleicht zeigen will, was für teure Kleidung ich mir leisten kann? Oder machen wir das, weil wir Jesus lieben? Wir sind jetzt in sein Haus gekommen. Wir haben uns eine Kleidung ausgesucht. Aus welchem Grund? Warum? Liebst du mich? Jetzt wollen wir mal Matthäus 19 aufschlagen, Vers 27. Matthäus 19, Vers 27. Da lesen wir von Petrus. Da antwortete ihm Petrus, Jesus, da antwortete ihm Petrus, sieh, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was bekommen wir dafür? Das ist eigentlich ein gesundes wirtschaftliches Denken. Ich investiere etwas und dann frage ich mich, was bekomme ich dafür? Bevor wir jetzt auf diese Begebenheit jetzt hier eingehen, wollen wir jetzt noch ein Bibelvers aufschlagen, nämlich Lukas 16. Lukas 16, die Verse 19 bis 21. Da geht es um den reichen Mann und dem armen Lazarus. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich mit Purpur und kostbaren Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war auch ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voller Geschwüre und hätte sich gerne von den Brotkrumen, die vom Tisch des Reichen fielen, gesättigt. Sogar die Hunde kamen und leckten ihm seine Geschwüre. Hier sehen wir jetzt zwei Personen. Einmal diesen reichen Mann und hier lesen wir auch keine Namen. Das war einer von vielen, einfach ein reicher Mann. Und dann lesen wir von Lazarus. Gott kannte ihn persönlich. Es war sein Kind. Er hat ihn mit Namen gekannt. Und sein Name war auch in dem Lebensbuch geschrieben. Lazarus. Und jetzt lesen wir in Vers 22. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Jetzt wollen wir mal die Situation hier auf Erden betrachten und was mit den beiden passiert ist nach dem Tod. Wir sehen hier einmal den Lazarus, armer Mann, mit Geschwüren, krank. Er stirbt. Ich kann mir vorstellen, den hat man dann genommen, Leichnam irgendwo auf dem Acker. Dort ist er verwest und das war's. Beim reichen Mann war es doch ganz anders. Der hat ein ganz tolles Grab gehabt. Da haben viele Menschen um ihn geweint. Und es war mit Sicherheit eine ganze Zeremonie. Da gab es, also früher war es ja so, dass er auch zum Teil mehrere Tage Tote beweint haben. Und ich kann mir vorstellen, bei ihm war das auch so. Und was für ein Unterschied, ne? Lazarus und dieser reiche Mann. Aber wenn wir jetzt hier lesen, was in der Bibel steht, es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Was für ein Tod. Ne? Nach dem Tod in Abrahams Schoß von den Engeln getragen, wie schön. Eigentlich so stellen wir doch uns alle diesen Tod vor. Beim reichen Mann stehen nur zwei Wörter. Wurde begraben. Fertig. Der beste Lohn, den wir bekommen können, ist, wenn unser Name im Lebensbuch geschrieben steht, wenn Jesus selber unseren Namen persönlich kennt. Und Geschwister, reicht es aus? Brauchen wir mehr wie das? Jesus verheißt aber noch mehr. Und zwar lasst uns jetzt Matthäus 19 aufschlagen. Matthäus 19, Vers 27. Und nochmal das lesen. Da antwortete ihm Petrus: Sieh, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was bekommen wir dafür? Jesus sagte zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meines Namens willen, der wird es 100-fach wiederbekommen und das ewige Leben empfangen. Das heißt, hier verspricht uns Jesus nicht nur, dass wir das ewige Leben bekommen, sondern noch 100-fach kriegen wir das hier auf Erden zurück. Meine Erfahrung ist immer wieder, dass Gott nie schuldig bleibt. Das ist so schön zu beobachten. Ich habe mal so einen Meilenstein, kann ich sagen, in meinem Leben gehabt, der, wo mich mir immer wieder hilft, so die Ausrichtung oder diese Prioritäten im Alltag richtig zu stellen. Und zwar war das so: Ich habe mich für die Sonntagsschule vorbereiten müssen. Das war kurzfristig gewesen. Und bei uns war das so, dass wir draußen eine größere Baustelle hatten und ich musste da einen Weg machen. Und es war auch so, dass wir einen fixen Termin hatten, da wollten Handwerker kommen und dieser Weg, der musste einfach fertig sein. Dann bin ich an dem Samstag früh aufgestanden und habe vorgehabt, um 7 Uhr anfangen zu arbeiten. Und wenn es dann dunkel wird, dann würde ich mich für die Sonntagsschule vorbereiten. So habe ich geplant. Aber morgens früh fing dieser Kampf bei mir an. Das heißt ja, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. So, dann habe ich aber genau gewusst, wenn ich jetzt aber nicht rausgehe, dann wird es vielleicht nicht fertig. Aber Jesus sagt aber, zuerst sollen wir die Prioritäten Jesus als erstes und dann unsere eigenen. Und Gott sei Dank, er hat mir geholfen. Ich habe mich dann doch hingesetzt, habe mich für die Sonntagsschule vorbereitet, wo ich so das meiste dann fertig hatte, war das irgendwann nach 9 Uhr gewesen. Bin dann rausgegangen und stand dann vor dieser Baustelle und irgendwie gingen mir dann die Gedanken so. Ne, und dachte ich, jetzt habe ich mehr wie 2 Stunden investiert für die Arbeit, für die Gemeinde, für Jesus. Und mit der Arbeit von mir werde ich irgendwie vielleicht nicht fertig. Und so ging das bei mir, so die Gedanken. Und habe auch Gott so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht herausgefordert, aber gefragt, ja, wie soll das jetzt werden? Und indem ich so denke, kommt ein Auto angefahren, mein Vater steigt aus mit Arbeitskleidung, kommt zu mir und ich sage dann: Hä, wir haben doch gar nicht besprochen, dass du heute kommst. Da hat er gemeint: Naja, er hat heute Zeit und er wusste, dass ich hier dran bin, dann hilft er mir. Und abends bin ich weiter gewesen mit der Baustelle, wie ich eigentlich geplant habe. Und solche Erfahrungen mache ich immer wieder. Gott bleibt nie schuldig. Wenn wir uns für ihn einsetzen, wird er uns 100-fach zurückgeben. Das hat er verheißen und das hält er auch. wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann müssen wir damit rechnen, dass wir Zeit, Kraft und Geld für ihn investieren werden. Und der Lohn, den werden wir von ihm bekommen. Natürlich ist es nicht so, Jesus rechnet anders wie wir. Wir dürfen nicht denken, wenn ich jetzt 100 Euro investiere, dann schenkt mir Gott 10.000 Euro. So ist die Rechnung bei Gott nicht. Aber Gott bleibt nie schuldig. Was auch noch mehr wichtig ist, dass wir diese Zeit, dieses Geld und diese Kraft, die wir für Jesus investieren, vernünftig einsetzen. Ich habe mal von einem Prediger gelesen, der ganz für die Gemeinde sich hingegeben hat und hat die eigene Familie vernachlässigt. Seine Frau hatte Aufgaben der Gemeinde und dann noch den Haushalt und die Kinder. Und das ging dann so weit, dass die Frau es nicht mehr konnte. Sie wurde körperlich sehr krank. Und der Prediger musste seinen Dienst aufgeben, und um die Frau zu pflegen. Und wir haben einen Gott, der wo vernünftig ist. Also er wird uns nie Aufgaben geben, die wo uns kaputt machen, die wo uns zu viel werden. Die Frage ist immer, welche Prioritäten legen wir fest? Wenn wir versuchen, unsere Aufgaben, unsere Wünsche, unsere Vorstellungen durchzuziehen und gleichzeitig auch die Aufgaben in der Gemeinde erfüllen und das alles irgendwie zusammen, das wird uns schnell zu viel. Wenn wir aber als erstes immer die Sache für Gott tun und dann unsere Sachen, dann wird es uns nie zu viel. Letzte Woche habe ich wieder so schöne Erfahrung gemacht. Die ganze Woche war irgendwie total verplant. Jeden Tag war irgendwas und Termine und Aufgaben. Und so verging der Montag, so verging der Dienstag. Und ich habe mich immer noch nicht vorbereitet. Und dann kam der Mittwoch früh. Ich kam dann in die Firma. Und irgendwie war da so viel Arbeit in der Firma. Und dann war am Mittwochnachmittag ein Termin, dann war am Donnerstagabend ein Termin. Und dann saß ich am Mittwoch im Geschäft und habe dann gesagt, Herr, wie soll ich das schaffen? Und dann noch hier vorbereiten, und das Wochenende war verplant. Und dann hat auf einmal Gott angefangen zu planen. Ich bekam eine Nachricht, dass der Termin am Mittwoch auf den Freitag verschoben wird. Kurze Zeit später kam eine Nachricht, dass der Termin am Donnerstag auf nächsten Donnerstag verlegt wird, also auf morgen. Am Donnerstag hatte ich dann Zeit, sich vorzubereiten. Am Donnerstag habe ich dann eine Nachricht bekommen, dass der Termin am Freitag ausfällt. Der Samstag war eigentlich verplant. Und als ich dann nach Hause gekommen bin nach dem Großputz, dann hat Gott es so geführt, dass ich ganz alleine war. Auch da konnte ich mich vorbereiten. Und ich mache immer wieder diese Erfahrung. Wenn wir für Gott etwas tun wollen, dann wird Gott dafür sorgen, dass wir es auch tun können. Die Frage ist immer, wie legen wir unsere Prioritäten fest? Wir Menschen, Gott hat uns so geschaffen, dass wir ein Ziel brauchen und einen Feind brauchen. Und das ist egal, wo wir das beobachten, in der Firma, in der Wirtschaft, das Volk. Wir können das immer wieder merken. Und heutzutage ist ein größeres oder ein Problem mitunter auch, dass die Menschen keine richtigen Ziele mehr haben. Früher hat man auf den Urlaub hingearbeitet. Man hat Ziele gehabt, Fitnessstudio, irgendwelche Vereine, man hat immer irgendwelche Ziele gehabt. Und jetzt merke ich immer wieder, dass Leute so ziellos sind. Und das ist das, was uns eigentlich kaputt macht. Wir Menschen brauchen ein Ziel und wir brauchen auch einen Feind. Ganz besonders hat man es gemerkt, und das hat ein Psychologe mal geschrieben, wo 2001 dieser Anschlag in Amerika war, auf diese drei große Türme. Dann hat man gesagt, dass die Amerikaner zusammengerückt sind. Die haben angefangen, im Supermarkt sich zu grüßen, sie sind freundlicher geworden, die Kirchen wurden mehr besucht. Die hatten gemeinsam einen Feind. Das ist immer wieder zu beobachten. Und wir Menschen, wir brauchen ein Ziel und wir brauchen einen Feind. Und diese beiden Dinge finden wir hier in der Bibel. Wir haben ein Ziel und wir haben einen Feind. Oft wird gesagt, unser Ziel ist der Himmel. Aber das bedeutet ja fast, dass wenn wir unser Ziel erreicht haben, dass wir dann keine Ziele mehr haben. Dann haben wir das erreicht und dann fallen wir sozusagen in ein Loch. Das eigentliche Ziel, unser Ziel hier auf Erden und im Himmel, ist, Gott zu ehren, Gott zu loben, ihm anbeten. Dieses Ziel haben wir hier auf der Erde und dieses Ziel werden wir oben im Himmel die ganze Ewigkeit tun. Und wir haben auch einen Feind, den Teufel. Darum, wenn wir für Gott etwas tun wollen, Aufgaben übernehmen wollen, dann lass uns dieses Ziel setzen, dass wir für Gott etwas tun wollen, dass wir für Liebe, aus Liebe zu ihm das tun wollen, dass diese Prioritäten im Alltag immer wieder uns bewusst sind. Aus Liebe zu Jesus tue ich das. Und das ist egal, ist das Aufgaben hier in der Gemeinde, sind das vielleicht unter Nachbarschaft, Freunden, Aufgaben, die Jesus uns gibt. Lass uns die aus Liebe zu ihm tun. Nun, unser Thema heute, liebst du Jesus? Das ist eine Frage, die ist ganz persönlich. Jesus hat hier Petrus ganz bewusst gefragt, Simon, Jona. Es war ganz eindeutig, dass hier Petrus, dieser Petrus gemeint ist. Genauso geht die Frage auch an uns und die müssen wir ganz alleine beantworten. Keine Eltern, keine Kinder, keine Verwandten, Geschwister, kein Prediger, wir ganz alleine. Hast du mich lieb? Gott sei uns gnädig und segne uns. Amen.